Moneten, Kies, Kohle, Knete, Zaster, Mäuse, Schotter, Asche und Moos. So viele Wörter und noch viel mehr gibt es für Geld. Und trotzdem wird kaum darüber geredet, vor allem im religiösen Kontext, wie ich finde. Das ändern wir heute. Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, der interreligiöse Podcast des House of One. Wie schön, dass du heute zuhörst. Und wie schön, dass meine Lieblings-Co-Moderatorin auch wieder dabei sind, Rebecca und Kypra. Hallo.
Hallo. Hi.
Wir sprechen heute über Gott und das liebe Geld. Was steht dazu in unseren Schriften? Welche Rolle spielt Geld in unseren Religionen und Gemeinden? Und wie stehen wir überhaupt dazu? Werfen wir mit den Fuffis durch den Club oder sind wir ganz vorbildliche Sparmäuse? Das erfahrt ihr also jetzt. Rebecca, Kypra, Fuffis durch den Club oder Sparmaus?
Also mein Impuls ist Fuffis durch den Club, aber ich habe immer das Gefühl, so ich habe so eine vernünftigere, also ich bin nicht schizophren oder so, aber es gibt so den vernünftigen Teil in mir und den Teil, der Fuffis durch den Club werfen will. Und der vernünftige Teil ist eigentlich meistens so in charge of everything. Und ich würde sagen, ich bin sehr großzügig, obwohl man das wahrscheinlich nicht über sich selber sagen sollte, im Sinne von, dass ich gerne Leute einlade. Und ich achte auch extrem zum Beispiel darauf, weil ich ja jetzt arbeite und viele von meinen Freunden noch studieren, dass es dann nicht einfach ist 50-50, sondern dass ich weiß, dass ich mehr Kapazitäten habe oder mehr finanzielle Möglichkeiten und dann auch eher irgendwie Leute mal einlade. Aber ich finde, Geld ist auf jeden Fall so eine Sache, von der ich lieber mehr habe als zu wenig und da auch sehr drauf achte. Kybra, Fuffis durch den Club?
Oder Sparmaus?
Welcher Club?
Also ich vermute ja, Rebecca, das könnten wir mal raten. Also ich vermute ja, dass du sparst.
Ja, ich bin auch.
Der Schwabe spart da, wo er kann.
Vernünftig, ja.
Ja, freilich. Also ja, aber das soll nicht heißen, dass ich geizig bin. Ich mag auch gerne Geld auszugeben, vor allem für Menschen, mit denen ich zum Beispiel gegessen habe. Keine Ahnung, wenn wir mit anderen Leuten irgendwo sind oder wenn ich... Das ist irgendwie jetzt auch komisch. Wenn ich ein Geschenk kaufe, angenommen, ich kaufe ein Geburtstagsgeschenk und so ein tolles Notizheft oder keine Ahnung, Timer oder so, und die kosten manchmal so, sind manchmal überteuert, finde ich. Für mich selber würde ich das Geld nicht ausgeben, aber wenn ich weiß, das ist ein Geschenk, dann denke ich nicht daran. Dann denke ich, okay, das lohnt sich schon, das kann ich schon ausgeben. Nee. Also da habe ich auch schon so eine Unterscheidung zwischen für was und für wen und weshalb, aber etwas beiseite zu legen, unter die Matratze, das mag ich schon gerne. Also nicht, dass jetzt 50 Leute bei mir ankommen und unter die Matratze schauen, das nicht, aber ja.
Alle, die mich kennen, würden wahrscheinlich sagen, Maike ist auf jeden Fall Team Fuffis durch den Club und ich stehe dazu. Das Geld im Fluss halten ist, glaube ich, so mein Motto. Ich mag das gerne, Menschen einzuladen. Ich mag das im Moment irgendwie zu leben und das jetzt auch gut zu haben. Und da ist mir Essen wichtig und ein gutes Beisammensein. Und ich weiß auch um all die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das Thema Geld mit sich bringen. Ihr auch. Da kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Lasst uns loslegen. In der Bibel gibt es so viele Geschichten, die das Thema Geld thematisieren. Und wir nehmen heute diese Folge auf, denn wir hatten einen kleinen Tipp. Wir hatten eine Zuhörerin bei unserem Live-Podcast, die hat gesagt, redet doch mal über Gott und Geld. Sie selber ist Theologin und arbeitet in der Wirtschaft. Das fand ich ganz spannend. Jetzt haben wir es nicht geschafft, sie einzuladen, aber vielleicht ergeben sich aus dieser Folge so viele Fragen, dass wir eine Folge 2 aufnehmen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Danke für den Tipp. In der Bibel gibt es so viele Geschichten, die sich um das Thema Geld drehen. Es ist auf jeden Fall ein Ding und es wird irgendwie mehr darüber gesprochen als über Beziehungsformen. Das finde ich ganz interessant und dabei werden ja zum Beispiel in den sozialen Medien oder auch generell, wenn es um die Religiosität geht, viel häufiger über Kleidung, über Speisen oder über Beziehungen geredet. Aber es steht viel mehr über Geld in der Bibel als darüber. Das thematisiert all die Themenfelder Korruption, Macht, Gier, Beeinflussung, Erfolg, Gerechtigkeit, Gütergemeinschaft, Schulden, Zinsen, Opfer. Also es kann noch so weitergehen. All diese Themenbereiche fließen damit hinein in all diese Geschichten, die das Thema Geld beinhalten. Ich habe euch vorher gebeten, bringt doch mal eine Story mit aus eurer Schrift, aus euren heiligen Schriften, die das Thema Geld thematisieren, die ihr spannend findet. Kybra, magst du anfangen?
Ja. Gerne. Da muss ich vielleicht am Anfang kurz sagen, wenn wir jetzt über Geld sprechen, dann meinen wir nicht unbedingt Schein oder Münzen. Also im Koran kommt es sehr häufig vor, dass man von Hab und Gut spricht. Also das kann ich jetzt, würde ich jetzt auch unter Geld, unter diesem Thema quasi mit einpacken. Und was mir da gleich eingefallen ist, ist Hiob, Ayyub, der Prophet Ayyub. Und bei ihm war es so, er war ein reicher Mann. Und hat er auch viele Tiere und Felder, und die hat er aber auf einmal verloren. Und er gilt als der Prophet, der bekannt ist für seine Geduld. Er hat nicht nur sein Hab und Gut verloren, sondern auch seine Kinder und seine Gesundheit. Und er war eben ein sehr geduldiger Mann und hat immer sich dankbar gegenüber Gott erwiesen. Und nach dieser langen Zeit der Geduld hat er sein Hab und Gut zurückbekommen. So, was verstehe ich jetzt oder was wird jetzt in Verbindung gebracht mit dieser Geschichte? Bei uns steht tatsächlich auch im Fokus, dass Menschen, jetzt komme ich wieder mit meiner Prüfung, werden auch mit ihrem Hab und Gut auch auf die Probe gestellt. Also es ist nicht so, dass Armut nur eine Prüfung ist, sondern auch zu viel Geld zu haben, kann auch eine Prüfung sein. Weil wenn du zu viel Geld hast, dazu kommen wir vielleicht wahrscheinlich im Nachhinein nochmal, sollst du auch von deinem Hab und Gut abgeben und teilen und nicht alles in deinem Besitz halten und sagen, ja, jetzt möchte ich alles sparen. Und also weder zu verschwenderisch noch zu geizig, die goldene Mitte stets zu finden, ist ganz, ganz wichtig.
Aber ist das Thema Geld, Besitz, Hab und Gut, wie du gerade gesagt hast, auch ein häufiges Motiv, ein häufiges Thema im Koran?
Ja, vor allem auch in den Feldern, dass man eben 2,5% als Zekat, also als Almosensteuer, Pflichtgabe abgeben muss. Das ist einer der Säulen im Islam. Da gibt es natürlich wieder Ausnahmen, und in welchem Zustand muss ich das machen? Wenn ich 50 Cent habe, dann muss ich davon nicht 2,5% abgeben. So ist es nicht. Aber das ist schon ein großes Thema und ein wichtiges Thema, wie ich mit Geld umgehe und wie viel ich davon abgebe.
Rebecca, welche Geschichte hast du mitgebracht?
Also es ist keine richtige Geschichte im Sinne von, dass es kein klassisches Narrativ ist, sondern es kommt, finden wir in Deuteronomium, und zwar in Kapitel 17, was ich ganz interessant finde, vielleicht erstmal, ich muss, glaube ich, kurz erstmal ausholen. Ich denke, im Judentum generell ist zum Beispiel, was ich immer sehr konträr zum Christentum gesehen habe, aber Maike hat da ja viel mehr Einblicke und ich gucke nur von außen drauf, Armut im Judentum ist nicht mit Rechtschaffenheit verbunden, überhaupt nicht. Und es ist auch nichts Tugendhaftes oder Wünschenswertes, sondern es wird eher als sinnloses Leiden angesehen. Und es gibt dann zwar sehr viele auch, so wie Kübra gerade gesagt hat, so ethische Vorstellungen, wie du mit deinem Geld umzugehen hast. Bei uns sind es zum Beispiel 10-20% von deinem Einkommen, die du spenden musst, je nachdem, wie viele Möglichkeiten du hast. Und selbst wenn du super arm bist, sollst du immer noch was geben, weil es diese Idee gibt, dass die Armut, wenn du arm bist und arm hilfst, das wird dich nicht arm machen, sondern Gott wird sich trotzdem um dich kümmern, ob wir jetzt daran glauben wollen oder nicht. Aber die einzige Person, der das verboten ist, zu viel Reichtum anzusammeln, ist der Monarch. Mhm. Und zwar in Deuteronomium 17 bis so 14-20 wird halt darüber geredet, irgendwie bitte, er soll nicht zu viele Frauen nehmen, er soll nicht zu viele Pferde haben, er soll sich nicht zu sehr prozentual viel, viel mehr Geld haben als seine Bevölkerung. Oder wie gesagt, wir reden hier nicht über Geld, wir reden hier nicht über den Kontostand, sondern über andere Güter, die man irgendwie verfügt zu der Zeit. Und das finde ich sehr interessant. Also auch, und dann gleichzeitig diese Vorstellung, dass halt Geld weder schmutzig ist, noch irgendwie schlecht, aber dass jemand, der das ganze Volk regiert, nicht zu reich sein darf, weil er sonst zu überheblich wird.
Sehr spannend. Ich habe die Geschichte oder vielmehr folgenden Spruch mitgebracht, der eingebettet ist in eine Geschichte, aber kein spannendes Narrativ wie jetzt eine ganze Mose-Geschichte oder ähnliches, sondern im Zweiten Testament heißt es, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und das ist, finde ich, oder für mich persönlich ein ganz wichtiger Satz und auch eine ganz wichtige Erinnerung, weil es da in erster Linie darum geht, check deine Privilegien. Also das, was du hast, bringt dich nicht, macht dich nicht automatisch zu einem besseren Menschen, bringt dich nicht automatisch in den Himmel, in Anführungsstrichen, sondern denk darüber nach, woran hängst du dein Herz im wahrsten Sinne des Wortes? Wonach richtest du dein Leben aus? Und man kann, finde ich, diesen Satz auch heute vielleicht nochmal auf die ein oder anderen Privilegien umdeuten. Also ich habe tatsächlich mal auf Instagram geschrieben, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein weißer Heterozismann in den Himmel kommt. Dafür wurde ich auch ein bisschen kritisiert. Vielleicht kann ich die Kritik an der Provokation verstehen, aber trotzdem würde ich es ähnlich sehen, weil es geht da ja in erster Linie um Privilegien, die Menschen haben, die etwas mitbringen. Und Reichtum wird zum Beispiel häufig einfach vererbt. Und ist das, wenn Menschen reich sind und dadurch diese Privilegien in unserer Gesellschaft genießen können, wie Bildung, wie Besitz, wie automatisch eine Arbeit, Lohnarbeit oder eine Absicherung, dann wird das häufig weitergegeben von Geburt an. Und ähnlich ist es ja mit anderen Privilegien auch.
Inhaltlich gebe ich dir total recht und also moralisch, gesellschaftlich. Also ich bin da komplett d'accord. Was ich mich aber frage, ist dann, was machen wir mit Stellen, die eigentlich so ein bisschen implizieren, dass du machst Gutes, du bekommst Gutes. Und Armut, Krankheiten und solche Sachen. Ich glaube, wir haben auch über Krankheiten haben wir, glaube ich, schon mal da so ein bisschen angerissen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber was machen wir damit? Weil also bei uns, es gibt zum Beispiel diesen Psalm, in dem irgendwie sowas steht wie: Glücklich, glücklich bist du und Gutes ist dir beschieden, wenn du halt gut. Also diese Idee, dass du halt irgendwie was Gutes tust und dir was Gutes von Gott gegeben wird. Ich meine auch zum Beispiel Hildegard von Bingen. Im Mittelalter schreibt auch über so diese Standesvorstellung und dass die ja Gott gegeben sind und dass Gott damit dann implizit auch irgendwie möchte, dass es eine arme Klasse gibt.
Und da ist dann eine Frage, wie ich das sehe, oder?
Nee, meine Frage ist, wie gehen wir mit sowas um? Also, weil es gibt ja sowohl die eine Seite der Medaille wie auch die andere. Also ich würde dieses Thema nicht sagen, dass unsere Schriften alle nur davon aus sind, irgendwie deine Privilegien zu checken, sondern meine Schriften sind auf jeden Fall alle, check deine Privilegien, und gleichzeitig gibt es manchmal diese Essenz von, du tust Gutes, dir wird Gutes getan, und oder auch immer, wenn in Genesis zum Beispiel, wenn gezeigt werden will, dass irgendjemand besonders gottesgefällig ist, dann hat er, mehren sich seine Kamele und seine Schafe und er kriegt immer mehr und mehr. Und meine Frage ist, wie wir das heutzutage auch gerade mit solcher Gesellschaftskritik von vererbten Reichtum und eigentlich, dass man dafür ja nicht wirklich was tut, wie wir damit theologisch umgehen wollen.
Ja, also für mich ist es, was ich besonders wertvoll und bereichernd an dem evangelischen oder an meinem Glauben finde, an der evangelischen Theologie, ist, dass Reichtum und deine Person nicht aneinander gekoppelt sind, dass dein Wert grundsätzlich in dir gelegt ist, egal wohinein du geboren bist. Und das finde ich wichtig. Und dass Menschen, die gewisse Privilegien haben, dass damit bestimmte Verantwortungen einhergehen, das können ja auch andere sein. Und was du gerade sagst, Rebecca, ist es, wenn ich das richtig verstehe, dass das in deinen Schriften, in Anführungsstrichen, häufig gekoppelt ist, dass wenn Menschen besonders gottesfürchtig sind oder beschenkt sind oder gut sind, dass sie dann beschenkt werden, in Anführungsstrichen, von Gott durch große Reichtum, Besitz und so weiter. Meinst du das?
Genau, und das gibt es ja aber auch zum Beispiel in anderen Religionen. Also es ist ja nicht nur, also es ist ja auch im Ersten Testament vorhanden, somit ist es auch im Christentum irgendwie ein bisschen gegeben. Und dann sieht man das ja auch geschichtlich, dass es eher eine neue Entwicklung ist, diesen Reichtum, also den Menschenwert loszulösen vom Reichtum, weil ja früher wir in Standesgesellschaften gelebt haben und das dann auch als Gottes gegeben, gesehen wurde und. Also ich glaube, es ist einfach nicht ganz so einfach. Im Sinne von moralisch ist es für mich sehr einfach, aber von der Schrifttradition und was Religion teilweise sagt, finde ich es nicht ganz so eindeutig.
Ja, also da hilft mir schon das Zweite Testament an einigen Stellen, weil Jesus da ganz deutlich zum Beispiel sagt, gib alles auf und folg mir nach, verlass deine Familie, dein Hab und Gut, deinen ganzen Besitz und komm mit mir mit, dann bist du, gibst du dich mir vollkommen hin. Oder, und er macht das Zweite auf, halte die 10 Gebote. Und damit wird nicht ausgeklammert, dass man gar keinen Besitz haben darf. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, was heißt eine ganze Nachfolge oder was heißt eine ganze Hingabe. Ich meine, dass man das auch in unserem Leben und in unserer Welt kann. Und da wird wahrscheinlich jetzt genau der Punkt aufgemacht, den du auch von außen in Anführungsstrichen kritisierst, Rebecca, dass Besitzlosigkeit auch als, also dass eine, wenn man sich Besitzlosigkeit aussuchen kann, ist das ja auch schon wieder ein Privileg. So,
Genau.
ne?
Ja.
Und dass damit gerühmt wurde oder auch wird in einigen christlichen Traditionen, dass sie besonders gottesfürchtige, fromme Menschen sind, wenn sie alles aufgeben und sich von allem lossagen. Und ich würde auch sagen, dass irgendwie Besitz und Übermaß an generell Dingen auch die Verbindung zu Gott verstopfen kann oder mir fällt kein besseres Wort ein. Also, dass man da so von abgelenkt ist vom Alltag, das merke ich an mir selber eben auch, dass alles, was es gibt, mir nicht die Zeit gibt oder den Raum oder den Platz für meine Gedanken, für mein Herz, für meine Spiritualität, für meine Religiosität. Deswegen mag ich die Fastenzeit so gerne. Da haben wir auch schon drüber geredet in einer Folge, wenn man so ein bisschen aussortiert und ausmistet. Und das kann ja materiell sein und sich dann auf das Innere auswirken. Aber ich denke, das Extreme in jeglicher Hinsicht, und dann ist es wieder die Überleitung zu dem, was du gesagt hast, Kübra, am Anfang, nicht immer das Beste sind, sondern dass so ein Mittelmaß wahrscheinlich ein guter Weg ist.
Du meintest ja auch jetzt, das fand ich jetzt auch spannend, verlassen und Abkommen, also das Hab und Gut für Gott verlassen, das haben wir auch, aber wir meinen es metaphorisch. Also du sollst nicht dein ganzes Hab und Gut einfach liegen lassen, sondern die Bindung mit dem Herzen quasi unterbrechen, weil keine Liebe darf die Liebe Gottes übersteigen, sei es die Liebe gegenüber einem Menschen oder was Materiellem. Und das ist ganz wichtig, dass die Liebe zum Geld quasi, da, nicht, dass man besessen wird vom Geld und man eben den Fokus, die Dienerschaft zu Gott dann vergisst und in den Hintergrund rücken lässt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Islam. Und da wollte ich jetzt noch sagen, zum System, dass manche Menschen sind reicher und wohlhabender und kommen einfach vielleicht 1:0 im besseren Status auf die Welt. Und hier ist eben ganz wichtig, dass man dann eben diese Pflichtabgabenprinzip befolgt, weil nach dem islamischen Verständnis ist es so, wenn alle Reichen von seinem Hab und Gut was abgeben würden, dann würden die Ärmeren quasi auch was haben, dann hätten wir nur eine Mittelschicht. Also dann wäre die Armut quasi bekämpft. Wir haben aber auch in der Geschichte natürlich sehr viele Propheten, die reich waren, aber auch sehr viele Propheten, die arm waren. Zum Beispiel Mohammed, Friede sei mit ihm, war ein armer Prophet und er wurde auch sehr oft von seinen damaligen Mitmenschen, die nicht an ihn geglaubt haben, lächerlich gemacht nach dem Motto, ja, dir glauben ja auch nur die armen Leute und weil die ja auch ansonsten nichts als Hoffnung haben die wollten ihn quasi ins Lächerliche ziehen. Und hier sehen wir aber, wie ihr schon gesagt habt, dass das, ob ich reich bin oder arm bin, sagt nichts aus, wie ich vor Gott bin. Und das ist eben das Wichtige. Auf Türkisch haben wir eine Redewendung, heißt Kefenin cebiyoktur, heißt dein Leichentuch hat keine Taschen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, du darfst nicht nur für das weltliche Leben und so viel ansparen und sagen, das werde ich mal brauchen, aber vielleicht wirst du gar nicht so viel leben und das gar nicht dann verwenden können. Also gib das aus, was du heute hast, natürlich, aber
Also Fofis durch den
musst du
Club.
dich. Genau, aber du musst natürlich auch dafür sorgen, dass du, falls du morgen lebst oder deine Familie morgen auch nochmal um die Kurven kommt, aber nicht so übertrieben, dass die quasi, keine Ahnung, 500 Jahre mit dem Geld noch leben könnten. So nicht.
Das erinnert mich auch ein bisschen an die Bergpredigt, in der Jesus auch genau das aufgreift, was du gerade gesagt hast, und sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Also häuft nicht nur oder nicht hier auf der Erde an, sondern arbeitet, lebt, denkt, handelt so, sammelt euch Schätze im Himmel. Ich würde mal auf ganz konkretes Geld zu sprechen kommen.
Darf ich gleich ganz kurz nur, weil ich glaube,
Ja.
die Bergpredigt zeigt sehr gut, was ich versucht habe, vorher auszuarbeiten und ich glaube, mir ist das nicht so gelungen. Und zwar diese Idee im Tanach zum Beispiel, gibt es diese Idee nicht so stark von einem Leben im Jenseits, sondern es ist sehr diesseits geordnet. Und das heißt, die Idee ist dort, dass der Mensch gegeben, also den Menschen wurden Sachen gegeben, um zu erhalten und im Diesseits gut zu leben. Und so erkläre ich halt so ein bisschen diese Weil das halt, und ich finde halt es manchmal so ein bisschen schwierig, auch diese Glorifizierung von Armut. Und ich frage mich halt auch, ob so gewählte Armut überhaupt, ist das wirklich Armut? Weil das ist nicht die Armut, die ich, also wenn jemand im Kloster irgendwie bestimmten Dingen abschwört, sind ja trotzdem alle menschlichen Bedürfnisse geregelt. Also von Obhut, Essen, Sicherheit und solche Sachen. Genau, und ich glaube, das ist so sehr interessant, weil wir diese Vorstellung nicht so stark haben von diesem Jenseits, obwohl, und ich weiß, Maike wollte eigentlich gerade was anderes sagen, aber ich wollte noch eine andere Geschichte sozusagen erzählen, die im Talmud vorkommt. Und zwar gibt es diese Idee, dass, also im Talmud, dass halt, wenn du vor Gott stehst und gerichtet wirst, dass die allererste Frage, die uns gestellt wird, sozusagen ist, ob man seine finanziellen Angelegenheiten integer gehandhabt hat. Mhm. Und dann ist gleich die zweite Frage sozusagen, hast du regelmäßig Zeit für das Studium der Tora genommen? Und dann könnten wir auch nochmal fragen, ob Reichtum unbedingt immer materiell sein muss oder ob es auch eine Idee von so geistigem Reichtum gibt. Aber ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen Maikes Plan gesprengt.
Das ist vollkommen in Ordnung und dafür mag ich unseren Podcast ja auch so gerne, dass wir uns ein bisschen treiben lassen und das ist ja genau das, was wir wollen, dass es ein Gespräch ist, wie am Tisch, als säßet ihr, die ihr uns gerade zuhört, einfach dabei. Ja, also ihr merkt oder auch wir drei merken, es macht einfach viele Punkte und viele Bereiche auf. Das Thema Geld lässt sich nicht trennen von Gerechtigkeit, es lässt sich nicht trennen von der Frage nach Besitz und Status, es lässt sich nicht trennen von Macht und nicht von der Frage nach Armut. Und jeder einzelne Punkt birgt ja schon wieder ein eigenes Thema auch in sich. Ich würde gerne nochmal auf das ganz konkrete Geld zu sprechen kommen. Wir haben ganz kurz in unsere Schriften geblickt und blicken mal ins Heute. Das liegt vielleicht vielen Menschen im Kopf, wenn wir heute eine Folge zum Thema Geld und Gott haben. Ja, wie finanzieren sich denn die Religionsgemeinschaften? Bei der Kirche denken viele sofort an die Kirchensteuer. Bevor ich darüber spreche, weil das vielleicht den meisten irgendwie geläufig ist oder sie davon schon mal gehört haben oder tatsächlich selber Kirchensteuer zahlen. Wie ist es bei euch? Gibt es so etwas wie eine Gemeindeabgabe, einen Mitgliedsbeitrag in Anführungsstrichen? Rebecca.
Genau, also es gibt ja das Judentum in Deutschland als Religionsgemeinschaft ist ja Körper des öffentlichen Rechts. Und somit, wenn ich meine Konfession angebe am Standesamt und Mitglied zum Beispiel der Berliner Gemeinde, der jüdischen Gemeinde bin, zahle ich genauso wie Leute, die ihre christliche Konfession angeben, Abgaben. Es ist ganz interessant, aber wenn man sich zum Beispiel die Mitgliederzahlen anschaut momentan in Deutschland, werden die immer niedriger und prozentual sind junge Menschen, also so von 18 bis, keine Ahnung, 35 und auch teilweise schon wieder älter, nicht unbedingt mehr Mitglied dieser Gemeinden. Aber viel vom institutionellen jüdischen Leben in Deutschland, was man auch so von außen wahrnimmt, wird durch diese Steuern finanziert. Aber es gibt zum Beispiel auch einzelne Synagogengemeinden, wo man Plätze kaufen kann und Mitgliedsbeiträge zahlt. Und viele Gemeinden versuchen zum Beispiel irgendwie, dass man sich eine Platzkarte kauft für den Platz sozusagen und damit irgendwie Abgaben dann direkt an diese eine Synagoge gibt. Also weil diese anderen Sachen werden ja verteilt dann vom Zentralrat. Diese Steuern, da wird ja auch geguckt dann, wie viel bekommt welche Institution je nach, ich weiß gar nicht, was da unbedingt so die, wie die Handhabung da ist, nach was das verteilt wird, ob das jetzt Mitgliederanzahl ist oder wie sich das genau zusammensetzt. Aber es gibt auch diese Idee, dass du genau deiner Gemeinde abgibst und so dich finanzierst. Oder ich arbeite ja für eine NPO, also eine Non-Profit-Organisation, eine Organisation, die wohltätig ist und sich nicht an Profit orientiert. Und wir werden ganz nur durch Spenden finanziert. Durch Spenden von Einzelmenschen oder durch Spenden von größeren Organisationen.
Und Kübra, wie ist es bei dir oder bei euch? Bei euch im Islam? Das ist ja genau das, wogegen wir uns irgendwie so ein bisschen sträuben und wehren wollen. Aber gib uns doch mal einen Einblick, wie ist es mit muslimischen Gemeinden hier in Deutschland?
Bisschen komplizierter. weil wir keine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, heißt, wir zahlen keine Moscheesteuer oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob das in anderen, in Anführungszeichen, muslimischen Ländern der Fall ist. Bei uns ist das so, dass Moscheen, die Imame, ich kenne sehr viele Imame, die freiwillig als Imame tätig sind. Also die sind hauptberuflich, haben den eigenen Job und nebenberuflich, ehrenamtlich, machen die dann quasi Imamtätigkeiten. Es gibt aber natürlich auch Moscheen, gerade zum Beispiel türkische Moscheen werden auch öfters finanziert von der Türkei. Also die Imame, die bekommen dann ihren Lohn aus der Türkei ausgezahlt.
Aus der
Viele
Türkei, dann meinst
Moscheen.
du, sorry, dass ich einfach so nachhacke, aber dann meinst du sozusagen von der Regierung, von der türkischen Regierung oder von SpenderInnen aus der Türkei?
Ich meine von der Regierung, weil die Imame werden auch direkt von der Türkei nach Deutschland geschickt, quasi. Das ist nicht in allen Moscheen so der Fall, aber in DİTİB-Moscheen ist es der Fall. Es gibt aber natürlich sehr viele Moscheen, afghanische, bosnische, albanische, auch andere türkische Moscheen, die nicht nur zu DİTİB gehören, etc. Es ist so, dass viele Moscheen auch deswegen Mitglieder Beiträge einnehmen, aber das kommt immer drauf an, jeder kann dann irgendwie, entweder haben die ein Maß oder die Menschen können je nach ihrem eigenen Umständen quasi 10 € im Monat, 50 € im Monat, was auch immer, beisteuern. Aber das ist alles freiwillig. Also es ist nicht so eine Mitgliedschaft, dass man irgendwie, wenn man nicht Mitglied ist bei der Moschee, dass man dann irgendwie exkommuniziert wird oder so. Das ist nicht der Fall. Das gibt es bei uns nicht. Und weil ich glaube, das System von den Moscheen ist nicht so strukturiert und institutionalisiert wie zum Beispiel Kirchen. Und genau deswegen läuft sehr viel auf ehrenamtliche Arbeit hinaus. Und es gibt auch viele Imame, die sagen, ich möchte auch kein Geld annehmen, weil ich das für das Wohlgefallen Gottes mache und ich möchte daran nicht Geld verdienen. Das gibt's auch. Das ist auch manchmal so ein Streitthema. Dürfen Imame Geld verdienen, weil sie ja eigentlich zum Wohle der Religion was machen? Und das ist ja die Aufgabe, wenn man quasi was über die Religion erfährt und das weiter zu tradieren ist auch die Aufgabe von jeder Person und darf man darunter dann Geld verdienen? Das ist auch immer so ein Thema.
Ja.
Das ist auch ein spannendes Thema.
Bei uns gibt es die Frage auch, ob Rabbiner eigentlich richtig Geld annehmen dürfen und wie viel. Und ja, ganz interessant.
Ja, das steht ganz im Widerspruch zu dem, was ich bekomme, weil ich bekomme natürlich ein Gehalt für meine Arbeit als Pfarrperson und das ist so, dass ich davon gut leben kann, dass ich eine Wohnung habe und dass ich meine Familie versorgen kann. Und mir ist es wichtig, weil ich gebe so viel für meine Gemeinschaft und dann kann ich mir nicht noch Gedanken machen. Und deswegen hat es mich so schockiert, als ich mit einem Imam im Gespräch war und er mir gesagt hat, ich muss jetzt gleich los, weil ich muss zu meiner Lohnarbeit, also ich habe noch einen Beruf neben meinem Imam sein, um mir das überhaupt zu finanzieren. Und das hat mich schockiert, weil ich weiß nicht, ob das jetzt eine explizit dann eine westlich-christliche Perspektive darauf ist, aber ich dachte, oh Mann, wie krass und wie schade, dass man das, was man gerne tun möchte, sich dem nicht ganz hingeben kann, wenn die Mitgliedsbeiträge einfach zu gering sind oder es muss ja auch erstmal das Gebäude unterhalten werden und andere Dinge, ne? Also, das hat
Oh
mich
ja.
irgendwie, ja, das und auch ein bisschen traurig gemacht, wobei ich nicht weiß, ob das nicht auch in
Nee.
Ordnung ist oder einfach eine andere Perspektive aus der Gemeinschaft selber oder von der Person selber war.
Ich finde es ganz interessant, was du da gerade aufmachst, weil es ist ja auch so eine Frage dann sozusagen im feministischen Diskurs, gerade von Sorgearbeit oder was Care-Arbeit oft genannt wird. Und mich würde, weil ich würde das eher ähnlich wie Maike sehen, dass ich finde, Leute sollten auch für solche Tätigkeiten irgendwie entlohnt werden, weil wir in einer kapitalistischen
Oh ja.
Gesellschaft leben. Also einfach wegen der Lebensrealität, in der wir leben. Und wir sollten versuchen, das dann auf jeden Fall sicherzustellen, dass die Person, die so viel für die Gemeinschaft tut, selber nicht leidet finanziell. Aber mich würde interessieren, wie du das wahrnimmst, Kübra. Solche Situationen wie Maike, die gerade geschildert hat.
Ich finde es auch wichtig, vor allem, ich sehe halt, wenn Menschen nur ehrenamtlich bei der Sache sind, können sie halt nicht 100% geben. Wie auch? Ich meine, die haben dann natürlich einen Hauptjob und ohne Job geht das nicht. Wie möchte man dann die Miete zahlen? Und man hat ja auch eine Familie und man muss ja auch irgendwie essen. Und ich meine, dass eine Person quasi für seinen Unterhalt sorgen kann, muss es ja arbeiten. Und wenn ich mich nicht ernähre, dann ist es ja auch wieder ungerecht meinem Körper gegenüber. Also hier muss man nochmal die Gerechtigkeit im Ganzen anschauen. Was bedeutet das? Das kommt auch wieder zu dem Punkt, Rebecca, was du vorhin angesprochen hast. In Armut zu leben heißt nicht, deinen Körper darunter leiden zu lassen. Ich habe ja auch eine große Verantwortung gegenüber meinem Körper, was auch von Gott gegeben worden ist. Und ich muss mich darum kümmern. Und wenn ich jetzt eine Imam-Tätigkeit habe und das nicht ausbezahlt bekomme, dann muss ich halt eben nach einem Job suchen. Aber was heißt es dann für die Gemeindearbeit? Wer kümmert sich dann um die GemeindemitgliederInnen und wer kümmert sich um die ganze Arbeit dort? Oder ich kann ja nicht bei meinem Hauptberuf sein und wenn ich dort nicht bin, ehrenamtlich tätig in einer Moschee sein, wie geht das weiter mit meinem Privatleben? Meine Familie, ich habe auch gegenüber meiner Familie Verantwortungen und die darf ich auch nicht vernachlässigen und das ist auch wieder Gerechtigkeit und da kommt man dann in eine Zwickmühle. Deswegen bin ich eigentlich schon dafür, dass Menschen für ihre Arbeit ausbezahlt werden sollten. Die Frage ist natürlich immer, wie viel kann ich dieser Person auszahlen und leider missbrauchen natürlich auch viele Menschen, wenn sie dann sagen, okay, jetzt bekomme ich Geld, dann gehe ich nur 5-mal am Tag beten. Das machst du sowieso, weil das ist immer der Konfliktpunkt im Islam. Viele Leute denken, Imame machen nur, sie beten nur vor, aber wenn man in einer Gemeinde ist, dann, Maike kann da viel mehr erzählen, da gibt's halt sehr viel, du nimmst dir Zeit für andere Menschen, die möchten mit dir sprechen und es geht dann, es gibt's wahrscheinlich schon Menschen, die dann sagen, okay, ich bete sowieso selber 5-mal am Tag, dann bete ich halt mit der Gemeinde und bekomme kassiere mein Geld. Aber das ist halt natürlich auch nicht Sinn der Sache. Aber das ist natürlich dann auch ein Problem von der Person selber. Das ist dann deren Rechenschaft, die er oder sie ablegen muss. Das ist, geht mich nichts an. Aber im Allgemeinen finde ich schon, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen ausbezahlt werden sollten.
Ich finde das ganz interessant. Und warum ich das Thema anspreche, ist, weil vermutlich stellen sich Menschen die Frage, warum brauchen denn religiöse Gemeinschaften oder Gemeinden überhaupt Geld? Und es ist ganz einfach die Antwort darauf, naja, es braucht einen Ort, wo die Gemeinschaft zusammenkommen kann. Und das ist so der erste Punkt. Dann gibt es ja Aufgaben, die die Gemeinschaft oder die Gemeinde übernimmt. Also schon allein das Vorbereiten der Zusammenkünfte, das Planen, das Organisieren, eine Ansprechperson zu haben, zu koordinieren. Und das ist nicht nur einmal wöchentlich, sondern manchmal sind es ja mehrere wöchentliche regelmäßige Gebete, Zusammenkünfte, die veranstaltet werden müssen. Dann gibt es Leitungsgremien von einzelnen Gemeinden und Gemeinschaften, die zusammenkommen müssen und sich überlegen, wie funktioniert hier die Arbeit. Das ist jetzt nur sehr grob gefasst, weil das viel, viel kleinteiliger ist. Aber das ist ja ein Punkt. Und dazu kommen dann die ganzen Trauungen oder Beerdigungen oder die Einführung von neuen Gemeindemitgliedern. Und dann natürlich die ganze Arbeit der Zuwendung für andere Menschen, sei es Suppenküchen oder pflegerische Tätigkeiten, Besuchsdienste. Also diese Liste ist irgendwie unendlich lang, die man schreiben kann, warum eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde auch finanzielle Mittel braucht, um bestehen zu können. Und häufig höre ich dann manchmal so eine Rückantwort wie, naja, aber jede Person kann ihren Glauben ja für sich leben. Und das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Ich würde sagen, der Glaube braucht auch die Gemeinschaft und muss auch getragen werden von einer Gemeinschaft. Und man kann sich natürlich zu Hause treffen im Wohnzimmer für ein Bibellesen oder für die religiösen Feiern auch. Und trotzdem, glaube ich, ist es auch wichtig, dass es einen externen Raum gibt, wo sich diese Gemeinschaft treffen kann, wo auch sowas weitergegeben werden kann.
Ja, ich finde auch, es ist einfach wichtig, nicht zu negieren, in was für einer Gesellschaft und Wirtschaft und politischen Struktur wir leben. Also wir leben in einem kapitalistischen System, wo es das Konzept der Lohnarbeit gibt. Und was macht dann eine Arbeit weniger wert, entlohnt zu werden als die andere? Das wäre halt meine Frage. Was ich total legitim zum Beispiel übrigens finde, sind Debatten darüber, wie mit diesen Geldern umgegangen wird. Und warum jetzt eine Person, die zum Beispiel für eine gewisse Religionsgemeinschaft, zum Beispiel in der Pflege arbeitet, so immens weniger bekommt als jemand, der irgendwie im Pfarramt oder als RabbinerInnen tätig ist und. Also solche Debatten finde ich komplett legitim, weil es einfach auch wieder, weil das auch wieder da spiegelt, welche Arbeit von uns wertgeschätzt wird und welche nicht. Ja.
Und welche entlohnt wird und welche nicht.
Genau, welche entlohnt wird und welche nicht.
Weil wir, glaube ich, alle drei sagen würden, dass Religionsgemeinschaften auch und zum größten Teil von Frauen getragen werden durch diese viele ehrenamtliche und in Anführungsstrichen unsichtbare Arbeit.
Ja, und das ist ja immens, weil zum Beispiel ja auch Frauen meistens die Personen sind, die an der Armutsgrenze leben oder von Armut am meisten betroffen sind. Gerade zum Beispiel alleinerziehende Frauen, aber auch einfach, ich bin immer so schlecht mit Zahlen, ich wünschte, ich hätte das im Kopf, aber die Zahl an dieser Care-Arbeit, dieser Sorgearbeit, die Frauen, primär Frauen halt einfach leisten, wenn wir die versuchen würden zu bezahlen, könnten wir das gar nicht. Nicht mal, wenn wir den nur Mindestlohn zahlen würden. Und ich versuche nochmal die genauen Zahlen rauszufinden und die uns irgendwie unten in die Shownotes reinzuhauen. Aber solche Sachen finde ich halt auch sehr spannend. Dann wird es nochmal eine ganz andere Folge eigentlich so ein bisschen. Aber ja.
Die Kirchensteuer ist ja ein deutschlandspezifisches Kirchensystem. Eine Straße hinter meiner Kirchengemeinde ist die Freie Evangelische Gemeinde und die Gemeindereferentin, Gemeindepastoren dort würden ausschließlich durch die Spenden ihrer Gemeindemitglieder finanziert. Und ich finde das ganz interessant, weil sich am Punkt der Kirchensteuer ja auch in den Medien und in vielen Diskussionen häufig aneinander gerieben wird und ja, sie kritisiert wird. Interessant finde ich, dass ein großer Teil und oder ja, das wissen vielleicht viele gar nicht, ein großer Teil der Kirchensteuer für das Personal drauf geht und für die Erhaltung der Gebäude und für die Wahrnehmung all dieser diakonischen Aufgaben. Und was mir wichtig ist, ist immer zu sagen, dass der Prozentsatz, der von der Kirchensteuer eingezogen wird, dass der nur von den Menschen eingefordert wird, die auch eine Lohn- und Einkommensteuer zahlen. Also Menschen, die das nicht zahlen, die kein oder ein geringes Einkommen haben, zahlen auch keine oder eine sehr geringe Kirchensteuer. Also Studierende zum Beispiel oder RentnerInnen oder Menschen, die gerade nicht erwerbstätig sind, zahlen auch keine Kirchensteuer und werden trotzdem mitgetragen. Und das ist auch das, was du eben angesprochen hast, Kybra, mit dem Leichentuch, da sind keine Taschen drin. Also das ist auch so ein bisschen der Ansatz dieser ja auch Solidargemeinschaft in diesem Sinne. Alle, egal ob sie Kirchensteuer zahlen oder nicht, bekommen die gleiche Trauung, bekommen mit gleicher Liebe und Hinwendung eine Taufzeremonie oder die Beerdigung oder die Seelsorge oder ein Besuchsdienst, wenn man krank ist und so weiter. Ich finde es interessant, dass zum Beispiel in Frankreich, in den USA einfach es keine Kirchensteuer gibt und es dadurch tatsächlich auch sehr kapitalistische Kirchen gibt. Also ich denke jetzt an diese großen Megachurches, an PastorInnen, die sich auch als CEOs verstehen und als Manager ihrer Kirche und ganz anders auftreten. Und ich habe mal eine ganz interessante Folge beim Deutschlandfunk gehört. Das ist eine Folge, da geht es darum, was wäre, wenn es keine Kirchensteuer mehr gäbe und wie würden sich dann die Kirchen entwickeln? Und diese Gedankenspiele, die fand ich sehr interessant. Also würden sich dann hier einige Gemeinden auch selber verselbstständigen, zu Megachurches werden und würden sich Pfarrpersonen dann auch als ManagerIn verstehen und ihr Unternehmen leiten. Das finde ich irgendwie ganz spannende und interessante Gedankenspiele auch. Lasst uns doch noch mal auf einen anderen Punkt schauen. Wir haben schon ein bisschen miteinander geredet und mir wäre noch ein Punkt wichtig. Und zwar, als ich noch nicht so into Church war und in Gottesdiensten war, da ist im Gottesdienst immer am Ende ein Korb rumgegangen oder zwei Körbe und da wurde die Kollekte gesammelt. Also so eine Gemeinde, die Gemeinde spendet für ein Projekt oder für eine Hilfstätigkeit in ihren eigenen Reihen. Und das hat mich immer wahnsinnig gestört und ich fand es total anstößig. Ich dachte immer, wie kann man denn im Gottesdienst nach Geld fragen und dann den Korb da rumgehen lassen? Das stört mich. Seitdem ich aber in diesem System irgendwie drinne bin, habe ich den Gedanken verstanden und finde das wichtig, weil für mich da der Glaube in die Praxis auch übergeht, zu verstehen und zu begreifen, warum machen wir etwas und wo wird das konkret? Das, wo wir in der Theorie drüber sprechen, das, was wir in der Bibel lesen, wo wird das jetzt konkret? Und da wollte ich fragen, gibt's das bei euch? Wir werden bei Gebeten, Zusammenkünften, gehen da Körbe rum, wird dafür ein Projekt gesammelt? Gibt es überhaupt den Begriff Kollekte bei euch? Wie sieht's aus, Rebecca?
Genau, also Kyberonich hatten das ja so ein bisschen schon angeschnitten. Bei uns im Judentum gibt es das Konzept der Tzedaka. Und es gibt überall so Tzedaka-Boxen eigentlich. Das heißt, das sehen aus wie so kleine Geldboxen, einfach wie man sich so vorstellt, wie so ein Sparschweinchen, nur dass es bei uns nicht die Form eines Schweines hat. und dort wird halt auch gesammelt für gewisse Zwecke oder einfach für den Erhalt von Gebäuden und, und. Und es gibt aber diese Idee von Tzedaka geben, die halt sagt, im höchsten Fall bist du verpflichtet dazu, 20% zu geben und im niedrigsten 10% von dem, was du hast. Und es gibt diese Idee, dass dieses Geben auch zur Gewohnheit werden sollte. Und ich hatte das ja schon gesagt, und dann gibt es ja auch noch diese Idee, dass sozusagen sagt, dass selbst wenn du arm bist und was gibst, dass du dazu verpflichtet bist tatsächlich, dass du da nicht also aus dieser Pflicht rausgenommen wird, weil man sagt, dass niemand verarmt, der den Armen hilft. Und das ist natürlich in unserer heutigen Gesellschaft schwierig.
Nee.
Aber kommt aus einer Gesellschaft, wo die Gemeinschaft viel, viel kleiner war und Leute sich vielleicht in einem Stadtkontext um die Gemeinde und alle anderen jüdischen Menschen, die dort leben, gekümmert haben. Und da ist halt diese Idee, dass für diese ganzen gemeinnützigen Organisationen auch, die es im Judentum schon sehr, sehr früh gab, bevor sie halt vom Staat irgendwie zur Verfügung gestellt werden, also Schulbildung, Krankenversicherung, so diese Besuche der Kranken, Krankenpflege, Geburtshilfe und, dass die aus diesen 10-20% gespeist werden. Und dann idealerweise natürlich, wenn niemand sein Geld hortet, dann macht es Sinn, dass dort niemand dann komplett verarmt in so einem System. Aber auf großer Ebene ist es dann halt so ein bisschen schwieriger. Und zum Beispiel Maimonides hat sogar ganze Regeln und Ideen, wie du dein Geld also geben kannst und was die beste Art von Geben ist, immer anonym geben. Und da gibt es super viele Reglementierungen und es ist halt, wird eher gewollt, dass du dass du regelmäßig dieses Geld gibst nach diesen Vorstellungen, als dass du irgendwie so einfach nur aus deiner Güte herausgibst. Also es ist einfach eine Pflicht, die du zu erledigen hast, und weil das Gemeinwohl am Laufen hält. Aber es ist weniger diese Idee, dass, wenn ich jetzt ein bisschen Geld habe, irgendwie mein 13. Gehalt bekomme, dass ich das jetzt komplett spende, sondern das wird nicht so hoch angesehen, wie wenn du jeden Monat ein bisschen gibst.
Da will ich noch mal ganz kurz einhaken, weil der Vorteil, wenn eine Gemeinschaft sich einem Bereich widmet, zum Beispiel am Beispiel einer Suppenküche, dann ist es, macht es nicht diesen Unterschied und diese Gefahr auf von dieser Macht, der Reiche in Anführungsstrichen gibt dem armen Menschen und schafft dadurch so eine Abhängigkeit.
Genau, das gibt es bei uns auch nicht.
Genau, aus der man ja sonst, wie soll man da sonst hinauskommen? Die ist zwangsläufig irgendwie auch dadurch gegeben. Und dafür tritt dann eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde an. Und wenn die dann gesammelt hat und sich in einem Bereich engagiert, dann wird dieses Verhältnis nicht aufgemacht.
Bei uns gibt es auch dieses Konzept, dass du die arme Person oder die bedürftige Person nicht beschämst. Also es gab zum Beispiel, früher war es üblich, dass für Verwitwete, nicht Verwitwete, sondern, wie sagt man, wenn die Eltern gestorben sind, also dass man für verwaiste Mädchen vor allen Dingen, Gelder für deren Hochzeit gesammelt wurde. Und dann wurde das anonym gesammelt von einer Person und einfach ihr gegeben. Und zwar ganz ohne irgendwie da so ein großes Promborium zu machen und ohne ihr zu sagen, wer am meisten Geld gegeben hat. Eben um diese Abhängigkeit nicht entstehen zu lassen.
So, Kybra, jetzt aber du. Gibt es sowas wie eine Kollekte bei euch in der Gemeinde?
Also wir haben tatsächlich auch diese Spendenbox, Sadaka-Box. Ich habe vorhin Zekat genannt. Zekat ist die Pflichtabgabe. Das müssen nur diejenigen geben, die dazu imstande sind. Aber Sadaka muss jede Person geben. Sadaka ist quasi auch wieder von Geld, wie viel, je nachdem, wie viel du geben möchtest. Muss nicht unbedingt Geld sein, kann auch wieder Essen sein. Und die Minimumstufe von Sadaka, also was jede Person machen kann, ist, jemand anderen höflich zu begegnen. Also es gibt da eine Überlieferung des Propheten, Friede sei mit ihm. Wenn du gar nichts zum Geben hast, zum Teilen hast, dann kannst du wenigstens ein Lächeln teilen. Und wir haben dieses Konzept von, das hat, glaube ich, habt ihr gerade auch so ein bisschen angesprochen, immer wenn du von deinem Geld etwas abgibst, bekommst du das eigentlich mehrfach zurück, ohne es zu merken. Also es vermehrt sich. Vielleicht bekommst du nicht, wenn du 50 Euro abgibst, 100 Euro direkt in dem Moment zurück, aber das wird dir gut geschrieben. Entweder begegnest du es in diesem Jahr, auf dieser Welt oder im anderen. Und besser ist es, wenn du es auf der anderen Seite des Lebens bekommst, weil dann ist es ewig. Und hier sind wir in einem endlichen Leben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man teilt und quasi auch willentlich teilt. Und sehr wichtig, was Rebecca vorhin angesprochen hat, was deine rechte Hand gibt, dass die linke soll das nicht sehen. Oder irgendwie, wie war der Spruch? Das haben wir auf jeden Fall auch. Und es gibt natürlich aber auch manchmal in Moscheen wird man zum Beispiel, man braucht einen neuen Teppichboden, dann wird das angesagt und diejenigen, die quasi direkt zum Teppichboden was spenden wollen, die geben das dann quasi weiter. Das gibt es natürlich auch.
Mir fällt eine kleine Geschichte ein, die ich in der vergangenen Woche gehört habe. Und zwar waren Kübra und ich bei der Verleihung des Friedenspreises, des ersten Friedenspreises des House of Wands. Und wir reden sicherlich in unserer Folge Frieden, die ihr auch bald hören könnt dazu. Dort hat der Bischof Malkas aus Georgien, der den Friedenspreis gewonnen hat, einer in seiner Rede unter anderem eine kleine Geschichte erzählt. Ich hoffe, ich bekomme es ganz zusammen. Und zwar hat er in Georgien, in der Hauptstadt dort, eine Kirche errichtet in einer Fabrik, in einer heruntergekommenen Fabrik und hat sich, weil die evangelisch-baptistischen Christinnen dort auch einer Minderheit angehören, haben sie sich sehr verbunden gefühlt zu anderen Minderheiten. Und sie haben erkannt, dass es wichtig ist, sich gegenseitig zu stärken. Und deswegen haben sie gesagt, wir bauen dort auch eine Moschee und eine Synagoge hinein. Und dann hat er gesagt, dann kamen die Menschen und wollten spenden und MuslimInnen wollten für die Moschee spenden und jüdische Menschen für die Synagoge. Und dann haben sie aber gesagt, nein, MuslimInnen können nur für die Synagoge spenden und Jüdinnen, Juden können nur für die Moschee spenden. Und dann meinte er, dann gab es erstmal langgezogene Gesichter und nach einiger Zeit haben sich die Gemüter verändert und alle, die an diesem Projekt beteiligt waren, haben begriffen, hey, meine eigene Religion kann nur gut und in Frieden existieren, wenn ich mich auch darum kümmere, dass es den anderen Menschen gut geht und dass sie gut leben können. Und dann meinte er, hat er interessante Anrufe bekommen und Briefe bekommen von Menschen, von Musliminnen, die dann sehr viel Geld für die Synagoge gegeben haben und anonym bleiben wollten, weil sie meinten, sonst kämen sie in Schwierigkeiten. Und genauso haben dann jüdische Menschen und auch hohe Vertreter anderer Staaten und Länder sich darum bemüht, dass die Moschee errichtet werden kann. Und das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Twist in diesem Bauprojekt, weil sein Ansatz eben war, der Friede muss im Herzen verstanden werden. Und genau, das fand ich irgendwie interessant und spannend. Und warum nicht eigentlich auch für die anderen Religionsgemeinschaften spenden und sie unterstützen, dass sie hier gut leben können? Und vielleicht könnte das so ein kleiner erster Schlusssatz schon mal sein für heute, dass wir vielleicht das mitnehmen, vielleicht besonders die Menschen, die sehr privilegiert sind in unserer Gesellschaft, die wenig Herausforderungen haben. Und da denke ich natürlich besonders an meine Kirche. Mir wäre es wichtig, dass wir uns auch um muslimische Menschen, um jüdische Menschen und die Gemeinden und Gemeinschaften bemühen, aber auch darüber hinaus zu gucken, dass wir alle gut leben können. Und wenn wir einem Gebäude von uns abgeben können, weil wir sie selber nicht mehr erhalten können, warum nicht an andere Religionsgemeinschaften?
Genau, und vielleicht können wir dann auch mal noch in unsere Shownotes den Link für das House of One teilen.
Oh ja.
Und dort kann man nämlich auch einen Stein spenden und dann gibt man ja sozusagen auch den anderen Religionen etwas ab. Und vielleicht ist das eine ganz schöne Idee.
Und man kann da sogar eine Botschaft hinterlassen.
Und an diesem Projekt wird es noch deutlicher, wie ich finde, wenn Menschen eine Idee vertreten oder Teil dieser Idee sein möchten, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sich beteiligen kann. Man kann ehrenamtlich wirken, man kann Zeit geben, man kann Worte geben. oder Instagram-Posts teilen. Aber wenn man kann, und das ist mir ganz wichtig beim Thema Geld zu sagen, niemand verlangt, dass du Geld gibst. Du bist hineingenommen in deine Religionsgemeinschaft, egal was du mitbringst und wo du herkommst. Und wenn du aber was hast und geben kannst, dann freut sich das House of Fawn auf jeden Fall, wenn du uns, auch uns drei, damit unterstützt, diesen Podcast weiterzumachen und die vor allem diese Idee, die wir jetzt schon in eure Ohren bringen, dann auch tatsächlich in Steinen zu sehen können und nicht nur noch durch das Modell wandeln, sondern dann bald in Wirklichkeit. Das war wieder eine absolut volle Folge. Ihr habt es sicherlich gehört. Wir sind von einem zum nächsten gekommen und ihr habt sicherlich viele Fragen im Kopf. Schreibt uns wirklich gerne bei allen Fragen und Anmerkungen, die ihr habt. Und wir sollten wirklich ganz unbedingt die Theologin und Wirtschaftsprüferin, in der Wirtschaft arbeitende Frau einladen. Die hat sicherlich noch ganz spannende Punkte hinzuzufügen.
Ja. Und wo wir gerade nochmal bei Frauen sind und Frauen in der Wirtschaft. Ich habe jetzt die Zahlen wiedergefunden. Und zwar müssen wir uns das mal vorstellen, 825 Milliarden Euro ist der Wert der unbezahlten Care-Arbeit in Deutschland, der pro Jahr geleistet wird. In Deutschland nur. Und ich nehme auch an, dass es hier sich um Mindestlohngehälter handelt und nicht um irgendwie Spitzengehalt. Und es ist einfach wirklich so, dass Frauen im Schnitt einfach doppelt so viel Care-Arbeit übernehmen wie Männer. Und das sieht man auch, glaube ich, in all unseren Religionsgemeinschaften.
Und das sollte auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge bekommen.
Und falls ihr noch was auf dem Herzen habt, dann schreibt uns 331podcast@house-of-one.org.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.